Ja, wir haben heute schon was von Vertrauen gehört und wir konnten uns auch schon mal kurz überlegen, was das bedeutet. Ich habe mir das erste Bild rausgesucht. Ich finde, dieses kindliche Vertrauen hat was für mich was ganz Besonderes. Und so wie ein Kind sich vertrauensvoll in die Hände von seinem Papa begibt, so dürfen wir uns vertrauensvoll in die Hände unseres himmlischen Vaters begeben. Ja, und ich möchte da anknüpfen. Ich möchte heute mit euch über was sprechen, was wir eigentlich alle haben sollten. Und über etwas, was ständig wachsen sollte. Also wir sollten ständig danach streben, im Vertrauen und im Glauben zu wachsen. Ich möchte den Fokus auf eine ganz spezielle Frage richten. Und zwar gibt es ja in jedem Leben Dinge, die, und bei mir und bei euch, denke ich, die aufgrund von Hoffnungen und Erwartungen einfach so in uns arbeiten. Und die werden nicht immer erfüllt, diese Hoffnungen und Erwartungen. Und die Folge davon ist oft, dass wir die irgendwo vergraben, begraben. Und deswegen möchte ich heute mit euch die Geschichte vom Lazarus anschauen, der ja bekanntermaßen begraben wurde. Also meine Frage an uns, an dich und an mich ist, kann Gott auch die Lazarusse in meinem Leben auferwecken? Hat was mit Glauben und Vertrauen zu tun. Den biblischen Bericht darüber finden wir im Johannesevangelium Kapitel 11. Und ich finde, das ist eine Stelle, das ist ein Kapitel. Also wir wissen, Jesus hat ein Wunder getan. Das ist das erste Auferweckungswunder, das in der Bibel berichtet wird, also im Johannesevangelium berichtet wird. Und von daher was ganz Besonderes, aber ich weiß nicht, aufgrund der Länge, das sind 44 Verse, lesen wir da, also mir geht es jedenfalls so, lesen wir da immer leicht ein bisschen drüber. Aha, das ist der Lazarus, der ist gestorben und Jesus hat ihn auferweckt. Prima, super, klasse. Aber mir ist während der Vorbereitung erst einmal so richtig aufgegangen, was bedeutet denn das für mich ja persönlich? Und da möchte ich mit euch einmal reingehen. Wir werden einen großen Teil des 11. Kapitels miteinander lesen. Nicht alles, keine Angst, das wird sich jetzt nicht so lang hinziehen. Aber die wichtigsten Stellen gehen halt ab Vers 1 los. Also ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwester Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen: Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein. Also das ist jetzt wieder typisch Jünger-like, aber wir würden, denke ich, ähnlich reagieren. Rabbi, vor kurzem haben die Leute in Judäa versucht, dich zu steinigen, und jetzt willst du wieder dorthin? Jesus antwortete: ist es nicht 12 Stunden am Tag hell? Wer sicher laufen will, muss diese Zeit nutzen, denn nur bei Tageslicht sieht er den Weg. Wer nachts unterwegs ist, stolpert in der Dunkelheit, weil das Licht nicht bei ihm ist. Ich denke, das soll einfach bedeuten, dass es einfache Zeit gibt zu handeln und eine Zeit gibt, erst einmal abzuwarten. Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten: Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie meinten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete von Lazarus Tod. Deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen: Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Also die Jünger sollen ein Lehrstück oder eine Lehrstunde kriegen. Aber ich habe mir dann gedacht, bevor ich weitergelesen habe, was bedeutet das jetzt für die Betroffenen? Was hat das für einen Lazarus bedeutet? Ich meine, da kommen wir jetzt nur im Detail drauf. Aber diese Tage und Stunden, die sie gewartet haben, das muss wirklich grausam gewesen sein, ne? Kann man sich vorstellen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern: Ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Da kann man jetzt auch wieder bloß vermuten, was hat er denn, in welcher Haltung hat er denn das gesagt, war da ein Stück Sarkasmus dabei? Naja, jetzt gehen wir halt hier und dann werden sie uns halt alle ihren Kopf kürzer machen. Oder war das von Vertrauen geprägt? Herr, du weißt schon, wie du uns führst und es wird alles gut werden. Das kann man immer so unterschiedlich interpretieren. Ne? Der Thomas, das war ja der Zweifler im Prinzip. Also von daher. Okay. Jetzt möchte ich einmal ein bisschen mit euch in die Situation reingehen und euch dann ein bisschen Zeit geben. Nehmen wir uns eine Minute Zeit oder so, dann kann sich jeder mal überlegen, was würde er denn mit der Situation machen, als Betroffener. Stell dir vor, du hast einen Freund, mit dem dich viel verbindet und mit dem du schon viel Zeit verbracht hast. Nachbar, guter Freund. Er wohnt gleich um die Ecke, von Beruf ist er Arzt und gehört fast zur Familie. Auf einmal wird dein Kind krank, es geht um Leben und Tod. Gott sei Dank ist dein Freund genau der richtige Spezialist, der hier helfen kann. Und jetzt wird seine Hilfe ganz dringend gebraucht. Du rufst ihn an und bittest ihn, schnell zu kommen. Doch dein Freund bleibt weg. Er rührt sich nicht, obwohl er doch wissen muss, wie wichtig dir seine Hilfe gerade in diesem Augenblick ist. So kommt es, dass dein Kind stirbt. Was würdest du in dieser Situation über deinen Freund denken? Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du reagieren, wenn du ihn wieder siehst? Und jetzt geh mal kurz in die Situation rein und überlege mal, oder lass es einmal wirken in dir, was würde das mit dir machen? Welche Gefühle, welche Emotionen sind jetzt? Können wir da mal ein paar Stimmen haben?
Verzweiflung.
Verzweiflung.
Enttäuschung. Wir würden erst mal fragen, warum er nicht kommen konnte. War
die
er krank oder was?
Warum-Frage.
Er nicht?
Ja, warum bist du nicht da gewesen?
Genau.
Ja. Ja.
Ich habe das ja genau vor 16 Jahren erlebt. Da ist ja unser Sohn gestorben.
Ja.
Ich war nur noch leer.
Ja.
Vor 16 Jahren.
Ja, okay. Okay. Okay.
War nur noch leer. Da war gar nichts mehr.
Ja, alles sehr gut nachvollziehbar und menschlich, ja. Sind unsere Emotionen, unsere Reaktionen. Mhm. Ja, ist eine krasse Geschichte. Und wie gesagt, es war damals ja auch noch nicht, hat es sich ja noch nicht rumgesprochen, dass Jesus auch Tode auferwecken kann. Dass es noch nicht gegeben hatte. Also nach dem. Also Ähnliches hat sich eben in Bethanien abgespielt, am kleinen Dorf bei Jerusalem. Und nach der Chronologie des Johannesevangeliums, also es ist nicht genau gesagt, wo Jesus sich zu dem Zeitpunkt aufhielt, aber im 10. Kapitel Vers 40 steht, er hat sich aufgrund der Verfolgung durch die Juden auf die andere Seite des Jordans begeben. Das ist ungefähr, sagen wir, Luftlinie 25 Kilometer. Also er war jetzt nicht aus der Welt. andere sagen, der war in der Nähe. Also wie gesagt, wenn man jetzt nach der Chronologie geht, dann ist es wohl so, dass er dort auf der anderen Seite des Jordans war, um sich dort mit seinen Jüngern in Sicherheit zu bringen. Vor der Steinigung. Ja, und in diesem kleinen Dorf in Bethanien bei Jerusalem, da lebten Martha und Maria mit ihrem Bruder Lazarus. Und die damalige Gesellschaft, das war einfach so, dass wenn du keinen Mann in deinem Haus hattest, oder wenn du dann warst du nicht versorgt, dann warst du auf dich gestellt. Also alleinstehende Frauen. Witwen und so, die waren halt schutzlos. Die waren irgendwie auch versorgungslos. Da gab es keine Rente, da gab es keine Sozialhilfe, gab es nichts. Also der Lazarus, der war im Prinzip der Martha und Maria ihre Sicherheit. Und ihr Zuhause letztendlich, oder ihnen ein Zuhause gegeben. Also Jesus kennt die drei, die haben sich schon getroffen, er hat sie besucht und er sagt selber, er hat sie lieb gewonnen. Und wegen dieser Vertrautheit und dem Wissen, dass Heilungen hatten die natürlich erlebt, auch vorher schon, rufen eben die Martha und die Maria Jesus zu Hilfe, als der Lazarus so schwer krank wird. Und wie wir schon gelesen haben, also als Reaktion auf den Hilferuf, bleibt Jesus erst einmal zwar doch länger an dem Ort, an dem er gewesen ist. Dann geht es weiter in Vers 17. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Das Dorf ist nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Deshalb waren viele Juden aus der Stadt zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. So, und jetzt kommt diese Begegnung. Erinnere dich zurück an den Freund, der dich so schwer enttäuscht hat. Du bist leer, du bist enttäuscht, du bist vielleicht wütend. Und dann geht die Maria Jesus entgegen. Und der erste Satz, den sie sagt, ist Vers 21. Herr, wärst du hier gewesen? Würde mein Bruder noch leben? Also sie war sich sicher, wenn Jesus da gewesen wäre, dann hätte er verhindern können oder hätte er verhindert, dass Lazarus stirbt. Also aus diesem Vers, da kann man wieder so hören, sie wusste um die Macht und die Vollmacht von Jesus, aber interessant ist, wie es dann weitergeht. Vielleicht war da ein Stück Verzweiflung mit drin, das kann man schwer sagen, aber Erst einmal würde ich das relativ neutral werden. Wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Vielleicht steckt da die unterschwellige Frage drin, wo warst du denn so lange? Warum, ne? Warum bist du nicht rechtzeitig gekommen, als, so als Vorwurf quasi? Also sie reagiert zunächst, wie wir wohl alle mindestens reagieren würden. Aus den Emotionen, die ich jetzt da wahrgenommen habe, wäre das wohl die mindeste Reaktion, die dieser Freund erwarten könnte. Also Mada war verzweifelt, das kann man, denke ich, sagen. Und, aber dann im nächsten Vers, im nächsten Satz, sagt sie was ganz Erstaunliches. Und ich habe mich gefragt, wie kommt sie denn, wie schafft sie diesen Sprung? Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Auch die Auferweckung des Lazarus. Das ist jetzt wieder die Frage, ne? Weil später, als Jesus sagt, zeig mir mal, wo er begraben ist, dann sagt sie, oh, der liegt ja schon 4 Tage im Grab, der stinkt schon. Also da ist wieder eher klar, sie rechnet da nicht damit, dass da jetzt vor Ort jetzt gleich was passiert. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Tja, das ist auch unsere Hoffnung, aber das ist jetzt nicht direkt was uns in der Situation was nützt. Leer, du weißt, Auferstehung, das ist das ewige Leben, aber trotzdem ist ein geliebter Mensch plötzlich nicht mehr da. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Und da wird deutlich, trotz der Enttäuschung, trotz der Frustration, trotz dem ganzen Gefühlschaos, das sie sicher erlebt hat, sie lässt sich nicht von ihrem Glauben abbringen. Also das beeindruckt mich irgendwie. Die Haltung, die Martha da quasi offenlegt, die beeindruckt mich. Auch trotz der Enttäuschung bleibt ihr Vertrauen zu Jesus, bleibt ihr Glaube lebendig. Also sie hätte sich ja los sagen können und wirft, ne, hätte Jesus aus ihrem Leben werfen können, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, weil du bist offensichtlich nicht der, für den ich dich gehalten habe. Aber nee, das Gegenteil ist der Fall. Also sie bekennt ganz offen, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Also letztendlich aus dem Ganzen denke ich nicht, dass die Martha wirklich vollkommen verstanden hat, was Jesus ihr da sagen wollte. Dass es eben auf eine Auferweckung von ihrem Bruder rausgeht, sondern sie hat eben mit der Situation abgeschlossen gehabt und hat gesagt, okay, das ist jetzt so und trotzdem halte ich an Jesus fest. Also ich denke, da können wir uns wirklich erscheinen, abschneiden davon. Ne? Trotz aller Schicksalsschläge dann wirklich fest im Glauben zu bleiben und so direkt dann die Begegnung mit dem, an den die Erwartung gerichtet war. Das muss man sich echt einmal vorstellen. Also, und wie gesagt, ich denke nicht, dass sie jetzt damit gerechnet hat, dass sich ihre Situation verändert. Und ich denke, da sind wir auch wirklich, da sind wir alle mit ihr dann auf einer Ebene. Also wir stecken oft in unseren Problemen, in unseren Schwierigkeiten fest und wir rechnen nicht wirklich damit, dass Gott eingreift, dass er das Blatt wenden kann. Also diese Lazarusse, die ich angesprochen habe vorhin in meinem, in deinem Leben, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt so, das wird sich auch niemals ändern, ich füge mich da rein. Rechnen wir damit, dass Gott diese Dinge noch verändern kann, dass er das tun wird. bevor wir das Zeitliche segnen? Das ist die Frage, die wir uns auch stellen sollten. Ja, und dann geht es weiter und dann sehen wir, also ich möchte jetzt dann springen in den Vers 34, wie Jesus das Blatt wendet, wie dann doch Veränderung in die Situation kommt. Wo habt ihr ihn bestattet, fragte er. Sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Jesus trat an das Grab, es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein, er ist doch schon 4 Tage tot. Also, Status quo. Sie wusste in dem Moment wahrscheinlich noch gar nicht, was will Jesus denn am Grab, warum soll der Stein weg, was macht er denn jetzt? Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Was mochte es vor einem Moment gewesen sein? Für die Maria, für die Martha, für alle Beteiligten, für alle Umstehenden, als der Lazarus plötzlich aus dem Grab marschiert. Und auch wieder, da gab es wieder zwei Parteien, die haben an Jesus geglaubt, die anderen sind zu den Juden gerannt. Also das ist echt erstaunlich, ne? Manchmal können wir erleben, was wir wollen, es ist immer irgendwie zweigeteilt. Aber hier gibt es für uns eine ganz klare Botschaft. Selbst mit dem Tod ist nicht Ende. Also im irdischen Leben. Ich weiß nicht, ob es das einmal wieder gibt oder ob es das schon gab, dass Gott wirklich einen Toten auferweckt hat. Also Berichte darüber gibt es zumindest. Und da zeigt sich die ganze Macht des Herrn. Also für uns ist jetzt zwangsläufig die Folge draus, wir brauchen und wir sollten nie die Hoffnung verlieren. Egal wie die Situation ausschaut, verliere nie die Hoffnung. Vielleicht gibt es jemanden unter uns, der leidet an irgendeiner Situation, wo er sagt, da ist ein Lazarus, ich weiß, ich habe den begraben und ich kann auch nicht recht glauben, dass sich der einmal wieder auferwecken lässt, selbst von Gott nicht. Aber in jeder Katastrophe, in jedem Ereignis, das du ad acta gelegt hast, hat Gott die Möglichkeit, Auferstehung geschehen zu lassen. Also lasst uns auf Gott vertrauen und wir werden erleben, wie er sich in unserem Leben verherrlicht. Also lasst uns diese Grenzen ablegen, diese Denkgrenzen, diese Erwartungsgrenzen. Natürlich gehört danach andere Haltung dazu, das ist auch wichtig. Wenn es nicht passiert, dann ist auch unser Teil, dann auch damit umzugehen und zu sagen, ich weiß nicht, warum das, ne, diese Warum-Frage, wieso das halt jetzt so ist, wie es ist, aber ich vertraue dir, so wie es die Martha getan hat in der Situation, bevor sie diese Auferstehung gesehen hat. Also wir können und wir sollen und wir müssen Gott vertrauen, dass er die Dinge in der Hand hat. Das ist unser Teil. Ich möchte euch noch ein paar Bibelstellen mitgeben, die das ein bisschen verdichten, ein bisschen verstärken sollen. Also verstärken, es gibt jetzt, eigentlich gibt es jetzt keine Verstärkung mehr, aber Bestätigung, ich würde jetzt eher sagen Bestätigung. In Markus 11, Verse 22 bis 24, da sagt Jesus zu seinen Zuhörern, ihr müsst Gott ganz vertrauen. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. In Matthäus 17, Verse 19 bis 20 steht, also da geht es um einen Dämon, der den die Jünger austreiben sollten. Und da sagt Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. In Markus 9, 22 bis 24 heißt es, also da geht es auch wieder um einen bösen Geist, der einen Jungen, Vater ist mit seinem Kind zu Jesus gekommen. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Hebräer 12, 1 bis 2. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also dieses Vertrauen, das müssen wir in die Person Jesus haben. Also er ist unser Anker, er ist der Fels, auf dem wir stehen. Und wenn wir uns da noch, ich sag mal, noch Sicherheiten nebenher bewahren, dann stehen wir halt nicht ganz auf diesem Felsen. Und dann werden wir immer wieder Enttäuschungen erleben. Ich meine, die Enttäuschungen, die bringen das Leben mit sich. Aber dieser Fokus auf Jesus, den wir bei der Martha so schön sehen können, der ist das Wichtigste. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jesus, jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Also wir sind mit dem Sieger Jesus unterwegs. Und das ist unsere Hoffnung, das soll unseren Glauben und unser Vertrauen stärken. In jeder Situation. Ja, ich möchte nur beten. Ja, Herr, ich weiß, dass du dich in jeder Situation verherrlichen kannst. Dass du Herr bist über alle unsere Umstände, Herr. Dass du Herr bist über die größten Enttäuschungen, über die größten Niederlagen, über die größten Frustrationen in unserem Leben. Und ja, Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns nicht von unseren Problemen gefangen nehmen zu lassen, sondern auf dich zu schauen. Jesus, du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Amen.